Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich zu Gast Edgar L. Gärtner. Er ist in der letzten Ausgabe der Eigentümlich frei der Autor des Artikels "Gibt es eine Alternative?", womit Peter Thiel und seine Stichwortgeber uns den Weg weisen. Er ist Jahrgang 1949, Hydrobiologe und Wissenschaftsautor, seit vielen Jahren bereits aktiv in der Eigentümlich frei. Und dieser Artikel hat mich schwer begeistert. Es geht im großen übergeordneten Thema um dunkle Aufklärung. Und da sind so viele Informationen drin. Ich kann dem Hörer dieses Ferngesprächs nur raten, nicht nur die eingelesenen Artikel auf der Seite der Eigentümlich frei sich einmal anzuhören, sondern durchaus tatsächlich das Magazin einmal zu kaufen, denn damit können Sie den Zugriff auf EF-Magazin erhalten und sich noch viele weitere Artikel von Edgar Gärtner durchlesen, die ebenfalls teilweise mit dem Thema Aufklärung oder dunkle Aufklärung zu tun haben. Und ich erhoffe mir damit viel Erkenntnisgewinn. Und damit erstmal herzlich willkommen, Herr Gärtner.
Ja, schönen guten Tag. Wir haben heute einen schönen Sonntag.
Ja, also vielleicht können Sie etwas damit starten, dass Sie die Zuschauer, die vielleicht noch gar nicht so viel tiefer im Thema sind, etwas ein bisschen darüber erklären, was ist überhaupt mit dunkler Aufklärung gemeint? Wie grenzt es sich zu heller Aufklärung ab und was sind da Ihre Ansatzpunkte?
Ja, ich habe ja auch in Eigentümlich frei schon mal einen größeren Beitrag geschrieben über die bisher bekannte helle Aufklärung. Und zwar über deren Unzulänglichkeiten. Also ich bin ja selbst Naturwissenschaftler und ich habe in meiner, also ich bin zwar nicht Forscher jetzt, aber ich habe immer über naturwissenschaftliche Themen recherchiert und geschrieben. Und es gibt eine Menge Sachen, die mit den herkömmlichen Erklärungen einfach nicht übereinstimmen, nicht erklärt werden können, ja. Und ich habe also so nach und nach die helle Aufklärung kritisiert. Das hängt zum Beispiel auch, also eine Sache ist ja die Evolutionstheorie von Darwin. Und Biologe war ich ja im Grunde genommen verpflichtet, Darwinist zu sein, ja. Weil man ohne diesen theoretischen Rahmen überhaupt nicht mehr reden kann mit den Leuten, ja. Und ich habe jetzt gerade auch ich bin ja jetzt seit etlichen Jahren nicht mehr so aktiv im Geschäft und ich kann mir das auch gewisserweise leisten, über bestimmte Schranken hinwegzusteigen. Und ich habe also nach und nach angefangen, den Darwinismus zu kritisieren, weil es so viele Sachen gibt, die einfach nicht, also die Artbildung noch mit über die natürliche Selektion, das funktioniert nicht. Es gibt also kein konkretes Beispiel dafür, dass eine Art durch Zuchtwahl entstanden ist. Es gibt immer nur, man kann immer nur Varianten erzeugen, aber es ist immer noch die gleiche Art, ja. Und das hängt natürlich, meine Distanz zur Evolutionstheorie hängt zusammen mit meiner religiösen Entwicklung natürlich. Also ich komme aus einer katholischen Gegend, ehemals, muss man jetzt sagen, weil es gibt keine katholischen Gegenden mehr in Deutschland. Ich komme aus einer katholischen Familie und habe sozusagen Katholizismus mit der Muttermilch aufgezogen und war bis in die Jugendzeit ein sehr gläubiger Christ. Ich war in der Kirche, Ministrant, hat Vorsänger auch. Und ich habe dann im Rahmen meiner Pubertät, das ist eigentlich die, habe ich Distanz gewonnen zu Religion, habe mich dann auch also total davon abgewandt. Gleichzeitig war in meinem Leben jahrzehntelang habe ich mich als Marxist bezeichnet, ja. Mhm. Und habe natürlich auch als Marxist gedacht, also zum Beispiel die Widersprüche bei Darwin, die sind mir auch als Marxist aufgefallen natürlich. Aber ich habe dann keine weitergehende Schlussfolgerung gezogen. Und ich, also ich war sehr unzufrieden mit der ganzen Entwicklung. Das hängt aber auch nicht, also manche meinen, ich bin Opportunist. Ich bin, als der Sozialismus in der DDR zusammenbrach, bin ich sozusagen übergewechselt. Das stimmt aber nicht, weil ich habe schon vorher, das kann man auch nachweisen, ich habe schon vorher meine Distanz zu dieser Bewegung gefunden. Ich war eine ganze Zeit lang Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreich, und die habe ich im Jahre 1980 verlassen, ja. Also so weit geht das schon zurück, aber ich bin dann immer noch im Dunstkreis geblieben, eigentlich bis in die 90er noch. Und dann, was mich sehr beeindruckt hat, war der Papst Johannes Paul II., der wirklich, also der Mann hat mich tief beeindruckt, muss ich sagen. Und ich habe so langsam wieder mich dem Katholizismus angenähert. Und dann kam nach Johannes Paul kam ja Benedikt der 16., der deutsche Papst, und der hat mich noch mehr beeindruckt. Ich habe dann auch sehr viele Sachen von ihm gelesen, ganze Bücher studiert, auch die theologischen Fachbücher, die zum Teil nicht leicht zu verstehen sind. Und ich bin dann unter Papst Benedikt der 16. bin ich zum Katholizismus offiziell zurück. Ja, das war erst 2011, also mein offizieller Wiedereintritt in die katholische Kirche, ja, 2011. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt, also ich habe ja schon in den 90ern angefangen, mit Eigentümlich Frei zusammenzuarbeiten. Ich kenne natürlich den André Lichtschlag persönlich seit vielen Jahren. Ich war einer der Ersten, die bei Eigentümlich Frei auch publiziert haben, also wie gesagt in den 90ern bereits. Und ich habe mich aber damals immer, also weil es ging ja immer, ist man rechts oder ist man links? Und ich habe mich da nicht wirklich, ich will mich da einfach nicht mehr positionieren. Ich bin im Zweifelsfall katholisch, ja, und vertrete die Soziallehre von Papst Leo dem 13. Das habe ich auch schon in meinem Buch, das Ökonihilismus, was in 2007 erschienen ist, habe ich schon sehr positiv über diese Soziallehre auch geschrieben, obwohl ich damals noch nicht Mitglied der Kirche war wieder, ja. Und jetzt ist der neue Papst, der ja Leo der 14. heißt, man denkt, dass er anschließen möchte an Leo den 13. Das ist aber noch nicht klar. Also ich bin da noch, er ist erst seit ein paar Monaten im Amt und ich kann mir noch kein genaues Bild machen. Jedenfalls ist erstmal ein positives Zeichen. Ja, stand auch in Eigentümlich Frei übrigens. Gibt es ja einen Artikel, dass zumindest der Leo der 13., dass er sehr progressiv ist und viele, weil er die ganze Sozialprobleme vom individualistischen Standpunkt aus aufrollt und eben den Kollektivismus zurückweist, ja. So, jetzt Thema Aufklärung, also helle und dunkle Aufklärung. Also ich habe ja in Eigentümlich Frei einen Artikel geschrieben, der nennt sich, glaube ich, Abschied von der Aufklärung. Und da habe ich auch konkret aufgezeigt, dass die Aufklärung, die alte Aufklärung, die hat viel mehr behauptet, als sie letzten Endes einhalten konnte, weil man hat gedacht, dass man kann alles berechnen. Das ist eine Illusion, das weiß man heute. Da haben bekannte Physiker und Mathematiker haben nachgewiesen, dass die Natur in beiden Bereichen eben für uns Menschen unberechenbar ist. Und dann, das heißt also, dieses mechanische Weltbild, das hilft uns in vielen Sachen nicht weiter. Ja, und das ist ja auch der Ansatzpunkt der sogenannten dunklen Aufklärung, wobei ich mich nicht als Ideologe der dunklen Aufklärung verstehe. Ich habe diese Sachen immer nur referiert, und zum Beispiel der Chefideologe der dunklen Aufklärung, der Curtis Gavin, das habe ich nur so am Rande rezipiert. Das sind auch zum Teil ziemlich verrückte Ideen dabei. Was ich mehr aufgenommen habe, das ist das, was dann der Peter Thiel daraus gemacht hat. Peter Thiel, also der Milliardär, der jetzt also einer der reichsten Männer der Welt wird, der hat eine Software entwickelt, in dem man alle Kontakte verfolgen kann und so weiter, und die jetzt von der Polizei eingesetzt wird, um bestimmte Zusammenhänge aufzuklären und eben auch die Schuldigen zu finden, ja. Thiel hat also, der hat ja den Jabin teilweise auch, hat dem finanziell unter die Arme gegriffen und hat einige Sachen übernommen, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Thiel und Jabin. Jabin ist ja nicht religiös festgelegt, sondern also Thiel selbst hat sich ganz offen als Christ geoutet. Und zwar in dem Fall nicht als Katholik, sondern als Teil einer evangelikalen Gruppe. Aber es gibt gerade auch in Amerika sehr viele, sehr gute Zusammenarbeit zwischen Katholiken und eben Evangelikalen. Und ich muss dazu sagen, ich bin selbst Mitglied eines Hauskreises, der sich alle 2 Wochen trifft. Wenn ich in Südfrankreich bin, dann geht es über Zoom eben. Und das sind alles etwas ältere Semester, viele emeritierte Professoren, darunter auch ein Professor der Theologie. Und wir diskutieren seit über 15 Jahren, meine erste Teilnahme muss wohl in 2007 oder 2008 gewesen sein. Und da hat der Kreis schon existiert, ja. Und wir diskutieren also auch diese Probleme mit sehr kompetenten Leuten. Also wie gesagt, er ist ein Theologieprofessor, es sind aber auch Physikprofessoren dabei, und wir diskutieren eben auch über naturwissenschaftliche Probleme. So. Und ich muss jetzt erstmal ein Stück trinken. Entschuldigung.
Okay, soll ich mal kurz einhaken? Also den Artikel, auf den Sie gerade mit der Aufklärung angesprochen haben, den habe ich gelesen. Der ist einige Ausgaben erst alt. Ich meine, der war aus der Dezember 2020 Aussage. Dort hatten Sie das recht einfache Beispiel gebracht über die Lehre der Gravitation und warum sie im Prinzip ohne Glaube, sag ich mal, nicht beweisbar ist. Man kann natürlich bei 2 Himmelskörpern hingehen und Anziehungskraft beweisen, aber schon bei 3 ist es analytisch nicht mehr möglich. Und dann nimmt man automatisch irgendwelche Hilfsmittel mit Annäherungsverfahren, und Newton hat das im Prinzip schon verstanden. Sie führen dann ein bisschen weiter dazu aus, dass Newton sich sehr lange mit Alchemie und solchen Dingen beschäftigt hat, was dann heute gerne abgetan wird als, ja, der hat sich hier und da auch mit, sage ich mal, esoterischen Schwurbelwissenschaften beschäftigt. Aber der Grund, warum man hier zum Glaube zurückfindet, ist so, viele Dinge sind eben mit diesem mechanistischen Weltbild einfach nicht beweisbar. Und die führen sie eben dann an. Und sie bezeichnen auch, dass sie zwar Ansatzpunkte zu zum Beispiel Thomas von Aquin haben und andererseits dann aber auch Dinge wieder ablehnen. Und ich nehme mal an, aus genau diese Überhöhung dessen, der Aufklärer, die katholische Kirche teilweise verlassen und dann bestimmte Punkte anführen, wie zum Beispiel Habgier ist für sie jetzt keine Todsünde mehr, sondern Eigentumsvermehrung bezeichnen Aufklärer eigentlich als eine positive Sache. Und viele diverse weitere Probleme gibt es mit den Aufklärern. Und korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege, aber hier sehe ich so einen Ansatzpunkt am Marxismus, die dagegen die Aufklärung dann wieder gesprochen haben. Diese Überhöhung des Menschen selbst, wobei die Marxisten dann dazu übergehen, dem Staat das alles zu überlassen. Das habe ich jetzt nur rudimentär beschrieben. Korrigieren Sie mich gerne oder wie Sie es genauer sehen.
Die Grundaussage von Marxismus ist eigentlich, der Mensch schafft sich selbst. Ja, also man könnte es auf diese Formel bringen. Und er schafft sich natürlich nicht individuell selbst, das sieht auch jeder ein, sondern die Sachen dann, also der Mensch schafft sich mit Hilfe der Gesellschaft und mit Hilfe des Staates sozusagen selbst, ja. Und man geht davon aus, deshalb gibt es ja auch die Parallele zum Darwinismus, dass der Mensch sich von primitiven Vorfahren langsam sozusagen hochgearbeitet hat. Und das ist aber so nicht beweisbar. Was man heute weiß, ist, dass unsere Urahnen schon sehr differenzierte religiöse Vorstellungen hatten. Ja, man weiß, dass die Neandertaler haben ihre Toten beerdigt. Es gab sicher, man weiß nicht mehr genau, wie das abging, aber da gab es sicher auch Zeremonien. Und also das ist schon ein Zeichen, der Mensch hat sich nicht so entwickelt, wie die Marxisten behaupten, sondern es war schon von Anfang an, gab es beim Menschen die Fähigkeit zu Transzendenz. Das ist das Transzendente in dem Falle der wichtigste Begriff. Das hat nicht von vornherein etwas zu tun mit dem Katholizismus, sondern es geht darum, dass man in langen Zeiträumen denkt, dass man abstrahieren kann von unmittelbaren Interessen über zu höheren Interessen. Und das ist, also ich habe das Gefühl, dass die heutigen Menschen, also die Postmodernen oder Woke, wie man sagt, dass die eigentlich diese Dimension der Transzendenz völlig verlieren, ja. Und dabei ist es völlig klar, dass Transzendenz ist das, was den Menschen ausmacht. Das ist der Unterschied zwischen uns und den am weitesten entwickelten Tieren, ja. Die Tiere haben keine Transzendenz. Die Tiere sind zum Teil sehr intelligent. Also ich habe einen Hund, der versteht viele Sachen, aber er ist unfähig, irgendeine Form von Transzendenz zu denken, ja, das macht uns aus, ja, und ich sehe da natürlich, dass was bei zum Beispiel jetzt bei Marxisten, das gibt es Leute, die sind extrem, also man spricht ja heute nicht mehr von Marxisten, ja, Marxismus ist eigentlich tot, aber jetzt im Rahmen dieses Wokismus gibt es natürlich eine Menge marxistische Ersatzstücke, die da weitergelebt haben, ja. Und das Problem ist, dass die nicht verstehen, dass es einen Geist gibt, dass die Existenz, die objektive Realität ist geistig, nicht stofflich, sage ich mal. Der Stoff ist nur eine Konkretisierung des Geistes im Grunde genommen. Da stimmt die moderne Physik eben zu, wenn also gerade die Quantenphysik, die besten Leute der Quantenphysik wie Heisenberg, Planck und so weiter, die würden da voll zustimmen, ja. Aber das wird von vielen nicht akzeptiert. Also weil deshalb ist es zurzeit, es gibt die Tendenz, dass man Quantenphysik völlig ausblendet eigentlich. Obwohl ja viele Sachen, also wie unser Handy und so weiter, das funktioniert ja nur, weil man Quantenphysik auch anwendet. Aber man tut so, als würde es die Quantenphysik gar nicht geben. Also wenn Sie den ganzen Diskurs über die Ökologie sehen, das ist rein mechanistisch, da gibt es die Quantenphysik überhaupt nicht, ja?
Ich habe den Eindruck, dass viele Leute Quantenphysik auch kategorisch falsch verstehen. Da wird Quantenphysik gerne angeführt, was viele Leute gelernt haben an dem Beispiel der von Schrödingers Katze. Und sie erzählen schlicht, ja, beide Zustände sind gleich. Sie beschreiben das in Ansätzen auch ähnlich. Das geht hin, ja, bis zu einer Verweigerung der objektiven Realität. Man kommt dann dahin und sagt, ja, dann existiert Wahrheit überhaupt nicht. Beide Zustände existieren parallel und damit hat man sich philosophisch betrachtet sehr leicht gemacht. Damit sagt man, ja, alles ist relativ und ich kann jederzeit jeden Zustand annehmen. Und damit habe ich dann so meine Probleme, weil dann kann man überhaupt nichts mehr erklären.
Ja, so ist es ja. In der Tat. Und wie gesagt, wir müssen jetzt wieder zurück zum Thema. Also man kann ja nicht, also die dunkle Aufklärung ist kein philosophisches System. Und ich bin sowieso gegen Systeme eigentlich. Also das ist auch der Grund, weshalb ich mich nicht klar entscheide, ich bin jetzt links oder rechts, weil auf beiden Seiten hat man ja Systeme und ich denke nicht in Systemen in dem Falle, ja. Und da gut, da bin ich nicht von heute auf morgen hingekommen. Ich habe natürlich eine Menge Nietzsche gelesen, der kein Christ war, der Antichrist sogar war. Aber unwahrscheinlich intelligent, ja, der wirklich viele Sachen kapiert hat. Und mittlerweile, also ist ja ganz lustig, weil jetzt hat man die künstliche Intelligenz und man weiß, man braucht, um wirklich gut zu denken, man braucht nicht mal ein Bewusstsein. Das weiß man ja mittlerweile. Die künstliche Intelligenz hat ja kein Bewusstsein. Und trotzdem kommt sie dazu, bestimmte Fragen sehr intelligent aufzulösen. Also, falls Sie das gesehen haben, man hat ja mittlerweile, man hat ein englischer Blogger hat nachgewiesen, dass man mit künstlicher Intelligenz die Existenz Gottes beweisen kann, ja? Das hat man vorher, philosophisch ist das sehr kompliziert. Natürlich gibt es den Gottesbeweis von Thomas von Aquin, aber der ist selbst immer unter Vorbehalt. Man sagt doch, dass der Gott ist so weit weg von uns, der hat seine eigene Logik, dass wir Menschen das eigentlich gar nicht richtig kapieren können. Aber die künstliche Intelligenz kann nachweisen, es funktioniert im Grunde genommen in der Natur nicht ohne ohne diesen ersten Ursprung. Es muss jemand da sein. Es gibt nichts, was keine Ursache hat. Alles hat eine Ursache und man kommt irgendwann zu einer letzten Ursache und das wird voll bestätigt durch die künstliche Intelligenz mittlerweile, ja?
Ich könnte an dieser Stelle auch nochmal verweisen, ich hatte vor einigen Ferngesprächen Robert Grötzinger hier und mit ihm bin ich auch in diese Diskussion tiefer gestoßen. Ich muss gestehen, dass mich das an manchen Stellen noch ein bisschen überfordert. Ich hatte jetzt noch keine 15 Jahre, um genau so tief darüber nachzudenken, aber ich höre das mit viel Spannung und im Prinzip stoße ich halt immer wieder an die Grenzen von, ich sag mal, Atheisten, die felsenfest davon überzeugt sind. Und ich meine, hier Curtis Yarvin ist doch auch so ein Atheist, der im Prinzip solche Dinge ablehnt und deswegen landet er gerade bei, es muss Systeme geben und landet bei einer gewissen Vorgabe. Und ich möchte ein bisschen dazu kommen, Sie hatten Palantir schon angesprochen und bezeichnen das in dem Artikel auch selbst als die Gotham-Software. Das wird vielleicht mehr Zuschauern ein Begriff sein, das ist ja in Dark Knight, einem der Batman-Filme, der Punkt, dass sie eine Software haben, um die komplette Stadt zu kontrollieren, mit dem Unterschied, dass das dann Batman kontrolliert und eben nicht ein Staat wie die Vereinigten Staaten, die man gerne so sehen kann als die Weltpolizei, die ja gut und moralisch richtig ist und ob das aber in der Realität sich immer so manifestiert, sei mal dahingestellt. Jedenfalls unter dem Einfluss von Curtis Yarvin, dem IT-Spezialisten aus Silicon Valley, jetzt hin zu Peter Thiel, der diese Software betreibt, das macht einem beim ersten Betrachten schon erstmal Angst. Das ist irgendwie Skynet 2.0. Da denkt man schon an sehr, sehr düstere Szenarien. In welche Richtung gehen Sie davon aus, führt uns eine solche Welt, in der KI-getriebene Software es ja Massenüberwachung möglich macht? Und wo ich habe immer ein Problem damit herauszufinden, spielt Donald Trump 4D-Schach oder ist alles irgendwie so geplant, aber hinter verschlossenen Türen? Was haben wir davon zu denken? Was würden Sie vermuten? Also Sie deuten es im Artikel an, aber erläutern Sie gerne nochmal in Ihren eigenen Worten, wie die Tech-Monarchie kommt. Lehnen Sie, in welche Richtung führt uns das gerade?
Ja, also zu Peter Thiel, das ist auch das Thema. Also Peter Thiel ist ja in Deutschland geboren und ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich kenne Leute, die ihn kennen. Ja, also und es hat mir auch jemand, also ist schon einige Jahre her. Ich habe früher in Frankfurt gelebt und habe regelmäßig Tennis trainiert und mein Tennistrainer war befreundet mit Thiel, ja, und hat mir schon vor vielen Jahren geraten, ich soll doch Aktien kaufen von Thiel. Wenn ich das getan hätte, wäre ich heute reich. Also ich habe es nicht getan, dummerweise. Und Thiel ist ein besonderer Mensch, weil er ist, wie man sagte, er ist eigentlich ein Autist, also es gibt ja verschiedene Formen von Autismus. Das ist Autismus der leichteren Form. Der hat dieses Asperger-Syndrom. Und man weiß, es sind Leute, die sind auf der einen Seite beschränkt und haben aber gleichzeitig eine unwahrscheinliche Intelligenz, die normale Menschen eben nicht haben. Und er ist extrem intelligent, der Mann. Und er hat auch diese Software größtenteils ja selbst entwickelt. Und die Software ist natürlich, weil es erlaubt praktisch die totale Überwachung der Menschen. Das ist richtig. Und das ist deshalb auch sehr gefährlich. Und er sagt natürlich auch, es kommt alles darauf an, in wessen Hände man dieses Instrument legt, ja. Und es kommt auf den Geist an, der dann dahinter steht. Und er hat das ja auch in seinem Aufsatz, den ich zitiert, es gibt mehrere Aufsätze, aber nicht sehr viele. Er ist ja ein sehr zurückhaltender Mensch. Deshalb finde ich ihn auch sympathisch. Er ist jemand, der nicht Werbung macht für sich selbst, der nicht Leute beeindruckt und nicht nach Applaus giert. Ja, der hat Jahrzehnte völlig im Geheimen praktisch gearbeitet und deshalb sind die Leute alle so überrascht heute, weil er hat ja auch jahrzehntelang null Profit gemacht mit seinen Sachen, ja. Das wird der erst in den letzten Jahren macht, auf einmal gibt es eine Explosion, der Aktienkurs geht von mehr hundertfachzig sozusagen und so, das ist neu, aber er hat das auch beschrieben. Bei ihm war das Motiv war bei ihm nach dem den durchaus symbolischen Zusammenbruch der beiden Towers in New York, also durch
World
einen
Trade Center.
israelischen Anschlag, so. Und da ist ihm bewusst geworden, dass man heute in der heutigen Welt, und daran sind nicht die Christen schuld, das ist klar, dass die heutige Welt einfach nicht mehr regierbar ist. Ja, es gibt keine Sicherheit mehr auf der Welt. Man kann sich mittlerweile alles ausdenken und alles kann auch Realität werden. Und er meint, also das ist jetzt sein Motiv, er meint, mit der geeigneten Software kann man dahin kommen, dass man die Gesellschaft, also die westliche Gesellschaft mit individueller Freiheit, dass man die aufrechterhalten kann, wenn man diese Software einsetzt, ja. Man kann die Software eben auch einsetzen, um eine Diktatur zu errichten. Das ist noch so wahr, so, ja. Das ist das Problem. Deshalb auch so viele Leute, die jetzt meinen, ja, Thiel ist ein ganz böser Mensch. Man muss ihn einlochen vielleicht sogar. Aber man kann die Software, die ist da, die kann man nicht mehr verbieten, ja. So. Und man muss dafür sorgen, dass die in die richtigen Hände fällt. Das ist unser Problem, ja.
Ja. Ja, Palantir-Software ist gleichzeitig gefährlich, kann genauso gut nützlich sein. Dass die Leute Sicherheit wollen, ist, denke ich, keine neue Erkenntnis. Sie sagten sie selbst, es ist genauso wie Kernkraft. Man kann Unglaubliches damit bewirken. Es kommt halt drauf an, in welchen Händen sie liegt. Und nun liegt sie zumindest ein großes Stück weit in den Händen von Peter Thiel. Und wie Sie sagten, ist es jetzt so, manche Leute sehen so, dass er am besten verhaftet werden sollte. Andere Leute denken sich, es ist gut, dass das nicht in anderen Händen ist. Da Peter Thiel sich oft selber als Libertären bezeichnet, ich lasse es nur mal dahingestellt, vollkommen neutral als bewertet. Ich finde es schwierig und vor allem, ich denke, wir geraten mit sowas dann auch an die Grenzen der Demokratie und einer vernünftigen Kontrolle über ein Parlament, wobei sich halt gerade in unserem libertären Rahmen die Frage stellt, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist.
Ja, also ich habe jetzt auch selbst so geschrieben, für mich ist nicht unbedingt die Demokratie die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage für mich ist die Freiheit, persönliche Freiheit. Ja, die hängt bei uns mit Demokratie zusammen, aber nicht notwendigerweise. Historisch ist es ja so, dass und man sagt nicht nur ich, dass die österreichisch-ungarische Monarchie, Donaumonarchie, dass das die freiheitlichste Verfassung in ganz Europa war. Es ist nie mehr erreicht worden. Er hatte viel persönliche Freiheit in diesem, war ja kein System. Es war ein Kaiserreich, was aber wenig Durchgriff hatte auf die persönliche Ebene. Und es ist ja völlig klar, der Sigmund Freud, der hat und viele Wissenschaftler haben unter diesen Bedingungen Karriere gemacht. Man konnte frei denken, frei reden das wurde schlechter in dem Moment, wo die anfingen, in Österreich, erstmal in Wien, Demokratie einzuführen. Ja, der erste gewählte Bürgermeister von Wien war ein eingefleischter Antisemit. Ja, und so. Und das heißt, daran sieht man auch, dass eben es kommt auf die Freiheit an, nicht unbedingt auf die Demokratie. Das ist heute, das darf man nicht so sagen, aber es ist Wahrheit, es ist die Wahrheit, ja.
Ja, aber bei meinem Zielpublikum und gerade besonders bei mir, Sie wissen wahrscheinlich noch nicht so viel für mich, aber ich erzähle das meinen Zuschauern halt laufend. Sie führen selber an, dass Demokratie, der Gott, der keiner ist, von Hans-Hermann Hoppe, warte, gleich, stell das zurück. Das war mein Einfallstor in den Libertarismus. Ich habe das wegen des Titels damals gekauft, 2018, 19 rumgelesen und daraufhin ist mir die ganze Welt aufgegangen und ich habe überhaupt erst die österreichische Schule angefangen zu verstehen. Mit anderen Worten, ich kam über Hoppe genau in diese Themenbereiche rein und dann habe ich ganz viel Rothbard und so weiter und so fort gelesen, mich mit dem Mises-Institut beschäftigt und alles Mögliche. Als nächstes führen sie auch noch hier Atlas Shrugged von Ayn Rand an und es hat viele verschiedene Titel wie Atlas wirft die Welt ab, wer ist schon galt, der Streik und ich meine, die neueste Ausgabe heißt Der freie Mensch, ist in Deutschland nicht so populär, aber in den USA, soweit ich das gehört habe, das zweitmeistgelesene Buch nach der Bibel. Und jetzt aber die Kritik daran, denn sie sagen auch, diese anarchokapitalistische und promonarchistische Abhandlung, darauf berufen sich Jarvin, Thiel und Vance ausdrücklich. Sie selbst vermeiden das eher und sie führen da an, dass eine Empfehlung die Probleme dass das über kurz oder lang zu Totalitarismus und dem Versuch, einen Weltstaat zu errichten, führt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das habe ich nicht verstanden. Wie kamen Sie darauf?
Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, also ich bin jemand, der nicht unbedingt in System denkt.
Ja.
Technisch natürlich, ein technisches System muss funktionieren, aber die Gesellschaft ist für mich Transsystem.
Ja.
Ich bin dann nicht Hegelianer, sondern ich bin dann eher bei Nietzsche im Endeffekt so. Und ich denke, dass das ist eine Definition von Totalitarismus, dass man versucht, die Gesellschaft nach einem einzigen Prinzip zu gestalten. Ja, das ist, und ist es egal, ob das jetzt also ein marktwirtschaftliches Prinzip oder sonst was, wenn man Freiheit haben will, muss man zulassen, dass es verschiedene Logiken nebeneinander gibt auch, ja. Das ist für mich entscheidend. Und im Endeffekt natürlich klar, für Ziel ist entscheidend, welche Religion steht dahinter. Und ich habe selbst übrigens, also ich bin ja kein Spezialist von dieser Palantir-Software und den verschiedenen Spezialitäten, ja. Allerdings mit künstlicher Intelligenz, bin da kein Spezialist, aber für mich ist es wichtig, ist das, was der Thiel sagt, wirklich glaubhaft? Weil es gibt sehr viele Kritiker, die sehen natürlich, dass das ein sehr gefährliches Instrument ist oder sein kann und bezweifeln, dass das religiöse Bekenntnis Thiels überhaupt echt ist. Der sagt, das ist nur, der simuliert nur und will eigentlich in Wirklichkeit die Herrschaft des sogenannten tiefen Staates verewigen sozusagen. Ja, das ist was die vorwirft. Und für mich ist deshalb erstmal wichtig, wie weit ist das religiöse Engagement von Thiel echt? Und ich habe da auch mich erkundig gemacht und ich bin zum Schluss gekommen, der ist wirklich ein gläubiger Christ. Und ist nicht jemand, der nur etwas vormacht, sozusagen. Ja, und das ist natürlich klar. Ich meine, er hat im Endeffekt, ich weiß es nicht, es ist natürlich sehr riskant, weil im Endeffekt würde das System nur funktionieren, wenn es eine Kirche gäbe, eine wirklich weltweite Kirche mit einem Papst oben, ja. Das war ja sozusagen das katholische Ideal. Und dann kann man auch eine Menge Probleme lösen. Man kann auch verhindern, dass man eine Software zu sündigen und gefährlichen Sachen einsetzt, ja. Und ich denke, dass da ist natürlich da ist es auch utopisch, ja. Und ich habe mir selbst geschrieben, es wäre ein Wunder, ja, ein echtes Wunder, wenn das sich jetzt durchsetzen würde. Also es ist erstmal nur ein Versuch. Aber die Welt ist mittlerweile, also wir sind in der Situation, das sagt auch der Thiel, die Welt ist, es gibt in der Welt nicht einfach eine Bewegung in Richtung Fortschritt, sondern unsere Geschichte als Christen ist, ist die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu Christi und dem letzten Gericht, das ist die Geschichte.
Ja.
So, die kann mehr oder weniger lang sein, da gibt es keine Zeitangabe, aber ich denke, dass die menschliche Gesellschaft nicht ewig existiert, sondern dass es irgendwann so etwas kommt, wie das jüngste Gericht. Das denkt der Thiel auch, also das ist ganz wichtig. Und es kann sein, dass ich das so zuspitze, das ist ja greifbar, weil mittlerweile Deutschland wird regiert von völlig irrsinnigen Ideen, und die Leute reden alle aneinander vorbei, niemand versteht noch was, aber die Gewalt ist da, man versucht dann Probleme durch Gewalt zu lösen, und da ist der Thiel wieder sehr glaubhaft, er sagt, man muss immer dafür sorgen, dass die friedliche Lösung sich durchsetzt, also seinen Kräften, aber es ist natürlich, es gibt keine Garantien. Und wir gehen in Grunde genommen sind wir in einer Endzeit, die man vielleicht etwas hinauszögern kann, aber es geht zu Ende mit der menschlichen Gesellschaft, denke ich auch, ja.
Ich denke mal, das ist das, was Sie auch als Ökonihilismus bezeichnen, ein Stück weit, ne? Ich muss gestehen, Ihre Bücher habe ich jetzt nicht auch noch zusätzlich gelesen, aber ich habe mir eine Zusammenfassung vorher geben lassen. Wie hatten Sie es noch beschrieben? Es ist Nihilismus bedeutet, dass man andere Dinge über den Menschen stellt und über die Freiheit des Menschen. Und ja, beim also was ich was mir noch nicht ganz klar geworden ist, ist, warum neigt ein Buch wie Hoppes Demokratie, der Gott, der keiner ist, zu einem Totalitarismus? Meiner Ansicht nach kritisiert er erstmal das bestehende System, hat jetzt aber auch keine kategorische Lösung dafür, weil Hoppe lehnt jetzt zum Beispiel nicht ab, dass nebeneinander Systeme bestehen könnten, wie eine Kommune, ein nationalistischer Ethnostaat und auf der anderen Seite halt sowas wie freie Privatstädte. Und dementsprechend sehe ich, als wenn man diese kleineren, dezentraleren Ordnungen als System bezeichnen möchte, warum gehen Sie dann davon aus, es braucht sowas wie eine übergeordnete Dinge wie die Kirche, die dann die ganze Welt kontrolliert? Also das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Ja, ich möchte ja selbst dem Hoppen nicht, also ich finde ihn ja auch sympathisch, möchte ich nicht unterstellen, dass er selbst totalitäre Absichten hat. Ja.
Ja.
Ich habe nur hingeschrieben, das ist eine Tendenz, weil ja, es gibt ja bei ihm schon die Tendenz, also sagt, man ersetzt das öffentliche Recht durch rein privatrechtliche Lösungen. Ja, das ist ja, glaube ich, da soweit bin ich korrekt, das meint er auch. Ja, und das denke ich, das ist illusorisch. Ich denke, es wird immer ein Mischsystem geben, wo eben öffentliches und privates Recht nebeneinander bestehen. Das Ganze ist natürlich, das hängt auch, also da kommt jetzt, ich bin ja Schüler von Thomas von Aquin, und der Thomas, wenn man das auf einen Begriff bringen will, der Thomas hat den Leuten gepredigt, es ist alles eine Frage der Dosis, ja. Es geht so, ja, und das wollen die Leute heute nicht mehr kapieren. Die sagen, ja, da ist etwas, das ist Gift, und selbst in geringsten Mengen, das ist ja die Denkweise der Grünen, selbst in geringsten Mengen ist das immer noch ein Gift. Und das ist nicht wahr, weil das kommt alles, jedes Gift kann in der bestimmten geringen Dosis auch ein Heilmittel sein. Jedes. Jedes Gift, ja. So. Und es heißt, die Frage der Dosis ist die Hauptfrage. Und das geht eben auch für die Gesellschaft und für die Religion auch. Auch die Religion, man kann alles übertreiben. Und es kommt immer auf die Dosis an, ja.
Ja, das mit der Übertreibung ist, weil Sie gerade dieses, das war wieder etwas, was ich mit Robert Grötzinger besprochen hatte, eine progressive Zeitrechnung und nur Menschen schaffen Fortschritt auf irgendeine Art und Weise von Jesus Geburt an bis hin zum jüngsten Gericht. Dadurch entsteht erst unsere Form der Zeitrechnung und viele christliche Sekten, die ganzen chiliastischen Sekten im Mittelalter, beschreibt Schafarewitsch unter anderem im Todestrieb der Geschichte, dass diese versucht haben, im Prinzip den Tag des jüngsten Gerichts in der Welt bereits vorherzusagen und das dann aber künstlich zu erzeugen. Und davon sind wir halt aktuell nicht gerade weit weg. Sie sagen ja selber, unsere derzeitigen Politiker sind ja vollkommen wahnwitzig und sprechen aneinander vorbei. Und ich kann zumindest nachvollziehen, dass man einen Ausgang aus diesem Wahnwitz haben will, weil im Augenblick ist halt die Welt so völlig gaga mit dem Wokismus. Und dass man sich dann eine Alternative sucht, ist erstmal auch das, wo ich denke, da möchte ich gerne hingehen. Und ich sehe halt in der Demokratie sehe ich durchaus eine absolut totalitäre Tendenz hin. Und da sind wir auch auf einem Weg. Und die meisten demokratischen Politiker, die praktizieren aktiv das. Also gerade in Deutschland, die wollen eigentlich alle gerade von Deutschland in die Vereinigten Staaten von Europa übergehen. Und auch das ist logischerweise nur ein Zwischenschritt zum eine Weltstaat, weil Demokratie ist halt die heilige Kuh, die vorangetrieben wird und die logischerweise dort enden muss. Und eine Dezentralisierungstendenz, die halte ich zumindest für begrüßenswert, damit man in unterschiedlichen Systemen oder nicht denken kann. Was ich aber definitiv nachvollziehen kann, ist, dass das schwierig wird, wenn eine zum Beispiel Palantir-Software von einem Peter Thiel betrieben wird und andere Leute nicht die Möglichkeit dazu haben. Und das dann vor allem der CEO von Palantir, der erzählt ja auch noch so offen, ich glaube nicht an Gut und Böse, ich glaube an Herrschaft oder an Dominion, sagt er, ne? Also an über also dass er alles dominiert. Und ich verstehe schon, warum einem das Angst machen kann. Und auf der anderen Seite kann ich genauso gut den Gegengedanken nachvollziehen, dass man sagt, aber jetzt tut das ja quasi die USA mit der Weltmacht. Und die bestimmen, dort bestimmen einige Neokonservative hinter verschlossenen Türen Dinge, von denen wir auch nicht sagen können, ist das hilfreich oder sinnvoll, und vor allem können wir es nicht kontrollieren. Eine Vorstellung, die ich dabei entwickle, ist, dass Software im Laufe der Zeit sich dazu neigt, günstiger zu werden. Und dann ist die Frage, die ich mir stelle, schafft es Palantir so tief runter, dass wir, es ist vielleicht übertrieben zu sagen, aber plakativ, damit es einfach verständlich wird, dass am Ende des Tages jeder eine Sicherheitssoftware auf seinem Handy hat, mit der er das kontrollieren kann. Neulich habe ich einen Artikel gehört, man kann jetzt für 5 Millionen sich seinen eigenen Satelliten ins Weltall schießen. Das ist nicht mehr utopisch. Das ist eine Rechnung, die ist für viele einzelne Privatleute teilweise schon machbar oder eben Gruppierungen, die sich da zusammentun. Und dann denke ich, das macht Sicherheit, bringt das runter auf ein Level für fast Einzelne, für fast das Individuum. Also verstehen Sie den Gedanken, auf den ich hinaus will. Ich möchte im Prinzip doch einfach nur nichts weiter als mich abschotten aus dem bisherigen System und einen neuen Weg gehen oder zumindest ihn, die Möglichkeit haben, ihn zu versuchen.
Ja. Also ich denke, wie gesagt, es kommt auf die, auf das Motiv an und wir wissen alle, dass gut gemeint noch lange nicht gut ist. Also
Klar.
das ist immer das Risiko, was man im Leben ständig hat. Man kann das auch nicht aus der Welt schaffen. Und insofern, also ich als Christ, ich denke natürlich, dass wir viele Sachen im Endeffekt nur durch Beten zum Besseren bringen können, ja. Und also wir beten, und das Gebet ist nicht, das ist kein Luxus, das ist ganz elementar. Für einen Christ ist Beten elementar. Und natürlich, es gibt da keine Garantie, weil der Herrgott, der denkt sich vielleicht was ganz anderes. Also der hat etwas anderes im Sinn. Aber es ist nie sinnlos. Das Gebet ist nie sinnlos. Es kommt immer etwas, im Endeffekt über aller Longe kommt etwas Positives raus. Und es ist ja doch erstaunlich, dass die, also nach allem, man hat ja, wenn man sieht, der Mensch ist wirklich eine Missgeburt, ja, eigentlich. Nur da. Und aber die Menschheit besteht immer noch. Und alleine diese Tatsache, dass die Menschheit immer noch besteht und sogar noch größer wird, zeigt, dass es durchaus eine schützende Hand gibt im Endeffekt, ja. Man muss natürlich sagen, also wir können das wenig, wir können beten, aber wir können da nicht viel machen selbst. Der Gott entscheidet das, was daraus wird. Aber bis jetzt ist es immer so gelaufen, dass es zum Boden hinging. Nur immer die Gefahr, also das ist ja die Gefahr, dass diese, dass der Widerspruch, also man hat immer, also ich denke, es ist klar, es gibt, also wenn man, es gibt den Teufel auch, es gibt nicht nur Gott, es gibt auch den Teufel. Der Teufel ist nicht eine Figur mit einem Klumpfuß und Hörnern, sondern das ist ein Geist, ja, der immer da ist. Ich meine, jeder weiß, wenn man eine Software entwickelt, da gibt es immer Bugs und also die negativen Sachen sind immer dabei. Es funktioniert auf der Welt nichts hundertprozentig. Es gibt immer zwei Seiten und man muss damit rechnen, dass das dann, und das ist die Theorie halt von der Apokalypse, dass sich das im Endeffekt dann zuspitzt. Ja, bis jetzt haben wir immer Fortschritt gehabt, aber wenn das dich aufschaukelt, dann kommen wir zu einem Punkt, wo es wirklich dann um die Frage geht, wer wen. Und da Peter Thiel meint, dass wir darauf zulaufen. Ich bin, wie gesagt, sehr vorsichtig. Vor allen Dingen kann man keine Zeit, kann man keine Jahreszahlen angeben. Das war ein großer Fehler. Und ich meine, ich halte mich da auch streng an die Bibel. Die Bibel sagt, wir sollen jeden Tag bereit sein. Denn ihr wisset nicht den Tag noch die Stunde. Das ist die Aussage der Bibel. Wenn da jemand anfängt zu rechnen, dann ist er schon auf dem Abweg, ja.
Ja. Ja, es erinnert mich, weil ich komme aus Trier und da steht ganz groß auf der Kirche drauf, Nescitis qua hora dominus venit, ihr wisst nicht, in welcher Stunde der Herr kommt. Ja. Denken Sie, dass Donald Trump mit den Tech-Milliardären wie Peter Thiel 4D-Schach spielt und wir aktuell eine Politik getrieben von Neokonservativen sehen, die Trump versucht, in eine andere Richtung zu treiben, dass er ein wenig den mächtigen neokonservativen Block versucht rauszudrängen, ob er es schafft oder nicht, sei dahingestellt, aber als, und ich weiß, dass Sie jetzt nicht in den Kopf von Donald Trump gucken können, aber bei Vance sehen Sie bereits, dass er von diesen Leuten beeinflusst wird und wie denken Sie, wie analysieren Sie gerade aktuell die Situation?
Ja, ich denke, die Situation ist offen. Also ich denke auf der einen Seite, also Donald Trump ist natürlich kein Philosoph. Man darf ihm auch nicht sehr differenzierte Projekte unterstellen. Er ist Kaufmann und macht das sehr hemdärmelig, aber es funktioniert, auf der Ebene funktioniert ja bei ihm. Ob er sich längerfristig durchsetzen kann, das ist eine ganz andere Frage. Und er hat eben, er ist nicht alleine in Amerika, gibt Gegenkräfte und zwar eben zwei verschiedene Gegenkräfte. Einmal bei den Republikanern selbst, wo er keineswegs, also man weiß nie, ob er wirklich die Mehrheit hat bei den Republikanern. Er hat ja auch ein sehr distanziertes Verhältnis zu dieser, es ist ja keine Partei im Sinne von unseren Parteien. Und so einmal bei den Republikanern selbst und dann eben auch bei den Demokraten. Demokraten sind wahrscheinlich zurzeit weniger gefährlich, weil die sind dermaßen erschöpft und kaputt nach der Wahlniederlage von der Frau Harris. Ja, von denen geht zurzeit keine so große Gefahr aus. Die große Gefahr ist bei den Republikanern selbst, wo es eben eine Menge Neokons gibt. Und wie gesagt, man kann da eigentlich nur beten und kann dem Trump raten, dass er vorsichtig ist. Bis jetzt, wie gesagt, hat das ja einigermaßen hinbekommen, obwohl er nicht alles. Also ich meine, das habe ich auch geschrieben. Also die haben die Finanzprobleme der USA sind nach wie vor nicht gelöst. Man hat das nur immer ein bisschen rausgeschoben. Die haben eine enorme Schuld halt. Kein Mensch weiß, wie man das abbezahlen könnte. Das ist ein Damoklesschwert auch für die USA. Und Trump hat da keine Lösung bis jetzt. Also, deshalb sage ich, also man darf das alles, man muss sehen, das ist ein Damoklesschwert, dass man kann eigentlich nur beten, dass es nicht runtersaust. Das ist so meine Stellung dazu, ja.
Ich finde, Sie haben das ganz schön beschrieben, ehrlich gesagt, weil und ich bin auch eher so ein Kopf durch die Wand Libertärer. Ich hätte gerne die Lösung. Und dann sind Sie so derjenige, der das ein Stück weit bremst, indem er sagt, naja, aber Trump hat halt auch, also es ist keine Lösung, die er macht, sicher. Er will auch wieder mehr Staatsverschuldung. Der Einzige, der sich dagegen stellt, ist Thomas Massie. Und mit dem geht dann Donald Trump hart ins Gericht. Aber auf der anderen Seite ist es so, Donald Trump weiß, dass er gar keine Alternative hat, wenn er an der Macht bleiben will und in irgendeiner Art und Weise seine Politik weiterführen will. Dann ist er genau darauf angewiesen. Aber sicher, das ist ein Fass ohne Boden, das immer weitergeht und irgendwann muss ein Schnitt gemacht werden. Ich bin da natürlich gern bei Ron Paul, der die Lösung End the Fed anpredigt. Wohin es laufen wird, wissen wir natürlich alle nicht so genau.
Ich bin ja Pragmatiker, also bei mir kommt es erstmal darauf an, nimmt er diese Aussage, also sowohl Trump als auch Vance, die haben sich ja beide für die Redefreiheit engagiert, nimmt er das wirklich ernst? Das ist für mich elementar.
Ja.
Die Welt kann, also man könnte es ja nicht aufhalten, die Welt kann untergehen, aber für mich als Journalist kommt es darauf an, dass ich weiterhin sagen darf, was ich denke. Ja, auch wenn die Welt untergeht. Das ist also insofern habe ich natürlich erstmal eine positive Meinung von beiden, aber ich kann nicht sagen, ich habe da keine Siegesgewissheit. Also wie gesagt, also da bin ich sehr zurückhaltend, ja.
Ja, also ich begreife mich so, ich bin halt kein überzeugter Christ, ich bin da Agnostiker, also ich betrachte diese Gedanken mit Wohlwollen. Ich kann aber auch den Atheisten was abgewinnen, vor allem immer dann, wenn Christen mit ein bisschen Mystik zu weit gehen. Für mich ist so der Punkt, so, die Welt schwimmt nicht im Wasser, die Welt geht nicht unter. Klar, wenn Gott das will, dann kann alles passieren, aber im Prinzip achte ich darauf, was Menschen aktiv tun, und das halte ich für ein bisschen zielführender, weil das ist immer das, was uns in die Katastrophe stürzt oder eben nicht. Ich bin relativ wenig vertraut mit den Theorien von Carl Schmitt, worauf sie aber über die Feindbildbestimmung stärker eingegangen sind, wo sie noch weitere Aufklärer hinzufügen. Haben Sie das gerade im Kopf und können Sie darauf noch ein bisschen eingehen? Den Gedanken fand ich nämlich auch recht spannend.
Carl Schmitt, ja. Also ich habe den eigentlich auch relativ spät entdeckt. Also wir hatten das zwar mal, also in der Schule haben wir hatten sehr guten Gemeinschaftskundeunterricht. Wir haben natürlich die verschiedenen Positionen grob kennengelernt. Und dann bin ich ja dann zum Marxismus gegangen. Und ich weiß, ich war eigentlich in der ganzen Zeit, wo ich mich als Marxist gefühlt und profiliert habe, war ich natürlich sehr weit weg von Carl Schmitt, ja. Und ich bin aber dann schon, also nach und nach, ich hab, was bei mir wichtig war, ich habe nicht gemacht, wie viele meiner Freunde und Kollegen, dass die nur Literatur lasen aus dem eigenen Dunstkreis. Ja. Ich bin immer fremd gegangen, ja.
Ja.
Ich bin immer fremd gegangen. Ich habe immer auch Bücher gelesen, die ganz weit weg waren von meinem Weltbild. Und ich habe zum Beispiel, das habe ich damals auch, da hat sogar der André Lichtschlag, der hat das angezweifelt. Ich habe mal irgendwo geschrieben, dass ich bin durch Milton Friedman. Ich habe ein Buch als Marxist, ein Buch von Milton Friedman gelesen. Und das hat mir unwahrscheinlich viele Einsichten gebracht, ja. Hm. Und ich konnte das auch datieren. Und dann hat der André Lichtschlag, der hat mal bei mir übernachtet in Frankfurt. Und er hat dann in meiner Bibliothek nachgeguckt, ob das stimmt, ja. Wirklich.
Okay.
Das stimmt. Ja, das stimmt so, ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Ich mache das auch übrigens. Also ich habe zum Beispiel von Lenin Staat und Revolution gelesen. Also ich finde es wichtig, sich auch sein eigenes Weltbild so stark zu hinterfragen, dass man in die komplette Gegenrichtung driftet und solche Dinge liest.
Also jetzt zurück zu Carl Schmitt, das war das Thema.
Ja, ja.
Also Carl Schmitt habe ich lustigerweise so richtig, ich wusste, dass es ihn gibt und hatte oberflächliche Kenntnisse von seiner Theorie, die ich lange Zeit abgelehnt habe, weil ich war gegen Feindbilder und bin verboten, aber auch von einer, ja, so einer emotionalen Ebene, ja, erstmal. Und ich bin dann, lustigerweise durch einen Top-Ökologen, durch einen grünen Ideologen, und das war der Bruno Latour, aus Frankreich, der ist jetzt mittlerweile gestorben, der war ja sozusagen der Chefideologen der Grünen, auch bei den Deutschen. Seine Bücher sind ja auch auf Deutsch erschienen. Und der Latour, ich habe den übrigens mal in Paris auch eingehend interviewt, da hat er mich beinahe rausgeschmissen übrigens. Also, naja. Also Latour hat in einigen seiner Schriften mit Carl Schmitt argumentiert und hat auch hergeleitet, dass die Grünen ein Feindbild haben müssen. Und so, dann war ich über den Grünen, bin ich zum Carl Schmitt gekommen. Dann habe ich mich entschlossen, da die wichtigsten Sachen von ihm zu rezipieren, ja. Und dann ist mir vieles aufgegangen, ja. Ich meine, wenn man akzeptiert, dass wir als Menschen nicht allwissend sein können und das, und die, unsere Umwelt ist halt immer ein Ausschnitt und das Einzige, was der Mensch einigermaßen noch überblicken kann, das ist die Nation, oder auch er kann sich auch mit der Nation identifizieren in gewisser Weise heute ohnehin, weil die ganzen Sozialsysteme sind national organisiert. So. Und dann kommt einfach darauf an, ob man, man weiß, wenn man alles mischt, dann gibt es nur Durcheinander und Chaos. Und also man kann nicht gleichzeitig auf gleichem Boden, kann man nicht zwei ganz verschiedene Gesellschaften haben. Das heute die große Gefahr ist, weil es gibt die sogenannten Parallelgesellschaften, die werden immer größer, also es gibt die reale Gefahr, dass das alles dann auseinanderfliegt bis zum Bürgerkrieg. Der ist ja nach Angaben der, jetzt gibt es eine Forschung in England, der Professor, der hat ja ein System von Indikatoren, wo er ausrechnen kann, sozusagen, wie hoch die Gefahr eines Bürgerkrieges ist, und die ist sehr hoch mittlerweile. Bei uns so. Und der Carl Schmitt, der hat aufgezeigt, halt wie man in einer als solchen Welt, die eben getrennt ist in Nationen, wie man da Frieden erreichen kann. Der Schmitt war eigentlich, das Hauptmotiv von Schmitt war der Friede. Wie erreicht man Friede? Nicht, wie macht man Krieg? Nee, überhaupt nicht. Und dann sagt er eben, weiß er nach, dass eben man kann, also auch in, man muss erstens wissen, was man selbst, also man muss wissen, was man will, und dann muss man wissen, was man ist. Also das ist das große Problem der Deutschen heute. Die wissen nicht, wer sie sind eigentlich, weil die diese Erfahrung des Nationalsozialismus mit der absoluten Niederlage, die ist bis heute nicht wirklich verdaut. Ja, also die Deutschen haben, man sagt, die Ausländer stellen sofort fest, dass in Deutschland das Selbstbewusstsein fehlt, ja. Der Deutsche weiß nicht, wer er ist, das ist ein Fakt, ne? Und der Schmidt sagt natürlich, dass man muss erstmal wissen, was man will, und dann muss man wissen, was man nicht will. Deshalb auch das Feindbild. Und dann sagt er aber nicht, dass man die Feinde eliminieren muss, sondern dass man mit ihnen durchaus Handel treiben kann. Man muss halt nur wissen, was man will, ne? Das ist die Theorie von Schmidt, also etwas sehr verkröbert, würde ich mal sagen. Aber man muss wissen, dass er eigentlich ein Mann ist, der den Frieden gesucht hat. Und er war ja von Hause aus katholisch. Und das Problem ist bei ihm, dass er ist ja in der Anfangszeit der Nazis, ist er, ja, er hat sich täuschen lassen im Grunde genommen. Das Problem war ja damals, auch wenn man nachforscht, warum hat der Heidegger so lange, war ja Anhänger auch von den Nazis. Weil Deutschland war in der Weimarer Republik auch schon am Boden. Es war total, also es lief, funktionierte ja nichts, und das Elend breitete sich aus, gerade durch die Weltwirtschaftskrise. Und dann haben ihre Hoffnung gesetzt in diese Bewegung, die anscheinend eine Lösung anbot, sozusagen. Dann hat man nach und nach gemerkt, ja, das stimmt ja alles gar nicht. Und der Schmidt hat ja tatsächlich auch schon war ja auf Distanz dann, ja. Und zwar schon vor Kriegsbeginn war er auf Distanz mit den Nazis. Und die Nazis haben ihn ja auch ausgeschlossen im Grunde genommen. Mhm. Ja, und dann hat man natürlich ihm nachgefragt, weil er hat viele Schriften hinterlassen, die man nach dem Krieg nicht mehr haben wollte oder auch nicht verstand, und hat ihm ein Lehrverbot aufgehalst. Er hat nach dem Krieg immer noch gearbeitet, im Sauerland ganz abgeschieden, und ist immer noch eingeladen worden, auch zu Symposien, vor allen Dingen international, aber er durfte nicht mehr in einer Universität lehren. Ja, das ist so, das ist, ich weiß nicht, ob das klar geworden ist jetzt, ja.
Sie haben ja viel gesagt jetzt. Ich finde, einige Sachen sind schon definitiv klar und Feindbildbestimmung ist für mich auch eine Sache. Was Sie, und da können wir eigentlich den Bogen zu Ihren Büchern spannen mit dem Ökonihilismus. Wenn ein Volk wie das Deutsche von sowas wie Schuldkult getrieben ist und keine eigene vernünftige Identität hat, sucht sie sich oft so ein Ersatzziel. Und das ist so Klimawandelbekämpfung. Was halt irre ist und wo sie lange ausführen, warum sowas überhaupt nicht machbar ist und warum es auch kein erstrebenswertes Ziel ist. Jetzt habe ich Ihre Bücher selbst nicht mehr vorliegen, aber ich denke, auf diesem Kanal gehen die meisten sowieso schon längst damit. Ob Sie jetzt grundsätzlich sagen, Klima ist ein chaotisches System und eine Statistik und das funktioniert nicht, oder ob Sie in die Physikrichtung gehen und sagen, sowas wie 100% erneuerbare Energien ist überhaupt nicht bewerkstelligbar. Es gibt viele verschiedene Ansatzpunkte, um diese Punkte, sag ich mal, zu widerlegen oder zu sagen, dass sie keine hilfreichen Ziele sind. Was ich aber auch dieser Ökobewegung trotzdem irgendwie zugestehen möchte, ist, sie hat halt ein Heilsversprechen. Und dass das Heilsversprechen ein falsches ist, das muss man halt erstmal emotional durchbrechen, nicht wahr? Und da gehen Sie aber, sagen Sie gerne, sag mal selber, wie gehen Sie da gerne vor, wenn Sie von Ökonihilismus sprechen? Weil Sie verknüpfen das auch gerne mit einer geistigen Einstellung. Deswegen ja Nihilismus.
Ja, vor allem auch Nihilismus, weil man ja fast fordert, was im Endeffekt ja wirklich zum Nichts führt, ja. Es gibt nun mal nicht 100% erneuerbare Energie. Das ist rein physikalisch unmöglich. Also die Leute, die dafür kämpfen, führt das Nichts im Endeffekt. Das ist eine Ebene, das Nihilismus. Dann noch hat eine geistige Ebene natürlich, dass man, glaube ich, schon angedeutet, dass man eigentlich keine, dass man nicht mehr dass man nicht mehr die Transzendenz wirklich im Auge hat, dass man der Mensch als Tier, einfach der Mensch ist ein intelligentes Tier. Und ich kenne ja eine Menge Leute, die sagen, es gibt keine Spezifikum des Menschen, das sind einfach besonders intelligente Tiere, sozusagen, ja. Und da ist die Transzendenz ist ja dann weg. Man kann dann mit dem Menschen machen, was man will, man kann die Föten kurz vor der Geburt abtreiben, das sind Zellhaufen, die kann man entsorgen und so weiter und so fort. Es gibt, also wenn man kann diese Probleme, heißt, es gibt, man kann den Menschen ja nur definieren in Bezug auf Gott im Grunde genommen. Ohne Gott gibt es keinen Menschen. Also wir sind nun mal keine Tiere. Also als Tiere könnten wir auch gar nicht, wir hätten ja keine Chance in der Natur. Wir sind ja arme Typen, wir haben eine ganz mangelhafte Instinktausstattung. Wir könnten nie überleben in der Natur, im Unterschied zu vielen Tieren, die optimal angepasst sind an eine bestimmte Umwelt. So, ja, also wir haben gar keine Wahl, aber es gibt eine ganze Szene, die eigentlich den Unterschied zwischen Mensch und Tier negieren, im Grunde genommen, ja. Und das ist eine Dimension des Nihilismus. Und ja, ich weiß, ich habe selbst ja, wie gesagt, ich habe dann Klima ist ja natürlich das Beispiel, wo man das zeigen kann, dass man etwas anstrebt, was es überhaupt nicht gibt. Mittlerweile ist es ja so, dass das Klimathema ist ja dabei, abzusinken, ja. Man redet nicht mehr so viel über Klima. Jetzt sind die Russen und Putin.
Ja.
Man hat ein neues Feindbild gefunden. Weil man auch merkt, dass mit dem Klima, das ist alles, man sieht, das tut nicht, was man will. Wenn man sagt, es ist zu heiß, dann wird es kalt und ja, jetzt hat man Putin, ja. Und auf der einen Seite ist es für mich, also ich kann dann auch, man, es ist ja, ich schreibe ja seit zig Jahren über Klima. Irgendwann ist es auch langweilig, irgendwann kommt es einem oben raus. Und jetzt hat man also eine andere Situation. Und jetzt ist das Thema unser Verhältnis zu den Russen allgemein und eben zu Putin. Dazu kann ich auch was sagen. Ja, ich meine, ich habe da auch ein Verhältnis und ich meine, dieses, mein Buch, nicht, das ist nicht dieses Buch, sondern ein früheres Buch von mir, ist ja auf Russisch übersetzt worden auch, ja. Und das war sogar das einzige, also Russland war das einzige Land, was mich ernst genommen hat, im Grunde genommen. Also die haben mich übersetzt, ja. Während also Franzosen und Amerikaner, die haben sich interessiert, aber das ist da ist nie was rausgekommen, sozusagen. Die einen haben gemerkt, also die Franzosen haben gesagt, ich habe zu kompliziert formuliert, das ist schwer zu übersetzen und pipapo, aber die Russen hat das nicht abgeschreckt, die haben das übersetzt, ja. Ja, ich meine, also so,
Ja, das
das ist
gibt natürlich Sympathiepunkte.
ich habe dann ganz lockeres Verhältnis, also ich habe nie diese Dämonisierung von Putin, die man da aufgebaut hat, da bin ich nie mitgegangen, weil ich gucke immer, also ich habe das auch geschrieben schon. Ich halte mich ja nicht für einen besonders intelligenten Menschen. Also ich bin sicher viel weniger intelligent als der Peter Thiel zum Beispiel. Ja, ich habe ein IQ. Ich habe das auch im Leben nur einmal gemacht. Im Grunde genommen, der ist nicht schlecht, aber halt in der Mitte. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die über 130 haben. Ja, so ich sag, ich habe eine mittlere Intelligenz und ich habe aber mit dem Laufe der Zeit eine gewisse Fähigkeit erworben, dass ich mich an Leuten orientiere, die intelligenter sind als ich. Das schon, ja. Und ich halte den Putin für einen sehr intelligenten Menschen, ja. Und das stimmt auch. Also alle, die ihn ein bisschen kennen, sagen, das ist ein intelligenter Mensch. Der hat nichts von Dummheit an sich. Der ist wirklich intelligent. Und das kann man eben nicht von allen Politikern sagen. Bei uns sowieso nicht.
Ja, bei uns bestimmt nicht, da würde ich auch von ausgehen. Ja, klar, aber man so viele Jahre Präsident Russlands zu sein, zeugt sicherlich nicht von minderer Intelligenz. Die Frage, deswegen kann man theoretisch zumindest trotzdem böse sein. Aber ich halte Intelligenz auch nicht unbedingt immer für maßgeblich. Ich halte eines der größten Probleme, dass ein Großteil der Menschen ist ja per definitionsgemäß IQ 100 und wo sich der Durchschnitt dann verteilt. Aber diese Leute halten sich gerne für IQ 120 Menschen. Und was ihnen zumindest nicht abhande geht, ist eine gewisse Demut zu sagen, so andere Menschen sind intelligenter als ich und damit kann man meiner Meinung nach recht weit kommen. So sehe ich das bei mir selber eigentlich auch. Ich möchte ein bisschen zum Ende kommen und Sie damit ein bisschen fragen, wie Sie den zukünftigen Ausblick sehen. Mir ist natürlich klar, Sie haben keine Glaskugel, aber wenn Sie jetzt Ihre Befürchtungen oder Ihre Wunschträume äußern könnten, sagen wir mal so auf die nächsten 10 Jahre, was halten Sie für das Best Case und für das Worst Case Szenario wohin wir in der Zukunft driften?
Ja, ich denke, die größte Gefahr zurzeit ist eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs in Richtung Dritter Weltkrieg. Ja, da sind wir ganz nah dran. Also die Leute, ich bin da auch etwas erschrocken, dass die Mehrheit der Menschen diese Gefahr nicht so ernst nehmen. Ja, und die ist ernst. Also ich habe gerade, hab noch hier liegen, ich habe gerade dieses Buch gelesen von. Kann ich das mal hochhalten, ja? Dieses Buch von Klaus von Donani und Erich Watt, ja? Der Watt ist ein Ex-General, der war in dem Stab, der im Kanzleramt die Frau Merkel beraten hat, ja? Und der Donani ist bekannt, der war am Ende lange regierender Bürgermeister von Hamburg, war vorher Minister. Ich kenne ihn übrigens ein bisschen persönlich. Und zwar noch aus der Zeit der Studentenbewegung. Wir hatten in den Jahren von 68 bis 70 gab es in Frankfurt an der Universität heftige Diskussionen und Donani war jemand, der zum Anfassen war. Der war damals schon im Ministerrang und hat aber mit uns diskutiert, natürlich. Ja, also, was man heute gar nicht mehr sieht. Ne? Also heute diskutieren ja Leute nicht mehr miteinander. Also die beiden, die machen, das ist eine Warnung, das ist eine Warnung, also die halten die Kriegsgefahr für extrem hoch Wenn es zum Dritten Weltkrieg kommt, dann können wir eigentlich alles vergessen. Also da ist Deutschland pulverisiert, da ist es gar nicht mehr da. Oh, so, dann, also das heißt, die erste Aufgabe ist, die Kriegsgefahr bannen. Irgendwie gibt es Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten, aber unsere Politiker tun zurzeit, also Merz und alle andere, die gehen geradeaus auf den Dritten Weltkrieg zu, ja. Weil sie haben nicht, der Trump hat klare Vorstellungen, die könnten auch funktionieren, aber die haben, tun alles, damit Trump nicht weiterkommt mit seinen Friedensvorschlägen, ja. Und das ist das, also wenn es dazu kommt, dann sage ich, der Rest, der interessiert dann auch wenig, was danach dem, also es wird immer was übrig bleiben, aber das ist dann nicht mehr interessant, was da übrig bleibt. Und ansonsten Zukunft, ja, ich meine, wir sind sowieso, egal ob das jetzt zum Krieg kommt oder nicht, wir gehen dem Ende der Geschichte zu, denke ich, ja, obwohl ich nicht, also ich bin eigentlich ein Optimist, bin kein Pessimist von Natur aus, durchaus, aber ich war zurzeit, wie gesagt, gar nicht zu denken, was könnte, also wir hätten, wenn der Krieg in der Ukraine vermieden wird, wenn wir wieder ein vernünftiges Verhältnis zu Russland bekämen, dann hätten wir natürlich die Möglichkeit, dann gibt es wieder billiges Gas, billiges Öl und so weiter, dann könnten wir ein neues Wirtschaftswunder haben in Deutschland, ja. Das ist also ziemlich nicht auf der Hand im Grunde genommen, weil was uns fehlt, ist die günstige Energie. Das ist der Haupthemmnis, weshalb jetzt auch für viele Firmen Deutschland den Rücken kehren oder müssen, die Rücken kehren müssen sogar, weil die müssen, die sind ja verantwortlich für ihr Unternehmen. Und man kann mit diesen Energiepreisen, die jetzt hier bei uns herrschen, kann man nicht mehr wirtschaften, gerade im internationalen Zusammenhang, ja, mit Chinesen und auch die Amerikaner haben viel günstigere Energie als wir. Da ist es wichtig, wenn also der Krieg verhindert wird, dann hätten wir die Möglichkeit, ein neues Wirtschaftswunder zu haben, was aber auch nicht Selbstläufer wäre, weil man müsste also wirklich auch in der Gesellschaft vieles ändern. Man müsste der individuellen Eigeninitiative wieder mehr Raum geben. Man müsste überhaupt erstmal wieder diskutieren können. Man kann ja in Deutschland nicht mehr diskutieren, im Grunde genommen. Ja, ich meine, ich bin ja Mitglied im Beirat von EIKE, von dem Institut. Und ich weiß, dass wir haben gute Arbeiten, gute Vorschläge über die Lösung der Energiekrise. Nur das interessiert die Politik überhaupt nicht zurzeit, ja. Also und man müsste erstmal wieder die Möglichkeit haben, dass man Vorschläge vernünftig diskutiert, ja. Das ist ganz wichtig, denke ich mal. Und es wird nicht im Selbstlauf gehen und mit einer Mentalität, also das ist ein großes Problem, dass die Deutschen verkorkst sind aufgrund ihrer geschichtlichen Erfahrung, ja. Und ich habe heute Morgen lustig Wissen gesurft über Peter Thiel nochmal, und da bin ich auf einen alten Spiegelartikel gestoßen, wo der Thiel sagt, dass da war noch nicht bekannt, da war noch fast unbekannt. Er sagt, die Deutschen haben Angst vor dem Erfolg.
Ja.
Ja. Aha. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, ja, ja. Weil er hat den Leuten vorgemacht, also er hat eine Idee gehabt und war überzeugt davon und hat die durchgezogen über 20 Jahre ohne Gewinn. 20 Jahre ohne Gewinn. Jetzt hat er eine Explosion. Gewinnexplosion, aber überhaupt den Charakter zu haben, so etwas so lange durchzuziehen, ohne Gewinn, nur mit Verlusten, das ist eine Qualität, die heute nicht mehr häufig anzutreffen ist, ja, sag ich mal. Und darauf wird es auch wieder ankommen, denke ich. Das ist also gerade weil so in auf der Seite der Libertäre gibt es viele Leute, wenn ich sehe auf Libertären Meetings, da gibt es sehr viele Leute mit sehr vielen guten Ideen, die sind alle verstummt, also praktisch gesellschaftlich. Man wird die Ideen nicht hören, ja, also Dann kommuniziert sie untereinander, aber nicht in der Gesellschaft. Das ist tödlich für unser Gemeinwesen, ja, und Zukunft natürlich.
Ja, ich verstehe ich vollkommen. Ich weiß halt keine Lösung dafür. Ich weiß, also ich sehe ein Stück weit demokratische Politiker hier in dem Zugzwang, das halt zuzulassen. Aber das ist halt nicht erwünscht. Und ja, wie sich das weiterentwickelt, müssen wir
Ja,
dann.
wie gesagt, ich hoffe, dass, also zur Zeit ist ja so, man kann ja noch nicht davon sprechen, dass der Trump einen durchschlagenden Erfolg hätte in den USA. Die Arbeitslosigkeit ist wieder gestiegen, die Inflation ist auch nicht gebannt und dann natürlich das Riesendefizit und Pipapo. Also, aber im Prinzip müsste man, also ich hoffe, dass er irgendwo Erfolg hat, dann hätte man. Könnte man sagen, man soll sich an diesem Beispiel orientieren auch, ja, weil die Deutschen haben sich lange, also gerade weil sie wenig Selbstbewusstsein haben, haben sie sich beinahe blind an Amerika orientiert. Und jetzt könnte man sich an Trump orientieren, nur wie gesagt, wenn er Erfolg hätte, sage ich mal, ja. Ja.
Das war ein sehr spannendes, sehr informatives Gespräch. Wir werden den Artikel sowohl eingelesen als auch bei EF Magazin in der Videobeschreibung verlinken. Und ansonsten kann ich nur jedem ans Herz legen, sich eine Ausgabe der August-September-Ausgabe von Eigentümlich frei zu besorgen, um den Artikel nochmal im Original nachlesen zu können. Und damit herzlichen Dank, Herr Gärtner, für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.